Willkommen zurück zum Kompendium des Unbehagens mit dem nächsten Video und anderweitiger Rollenspiel-Spezialausgabe.
Inflation!
Ja, richtig. Naja, heute ist keine Inflation. Heute ist das Gegenteil von Inflation.
Deflation!
Ja, richtig. Denn statt Dungeons and Dragons gibt es heute nur Dungeons.
Richtig.
Krass, ne?
Kann ich mir gleich mal ein bisschen unbeliebt machen, aber in Kombination ist es meistens auch eher schlecht, finde ich.
Ja, das ich glaube, das System ist, gut, das Dungeons & Dragons-System ist ja eher so kampffokussiert. Also in den meisten Abenteuern, sag ich mal, wobei ich das Kampfsystem nicht so nicht gut finde.
Danke.
Deswegen finde ich das immer ein bisschen komisch. Und das heißt, jeder, der irgendwie eine längere Zeit Dungeons & Dragons spielt, wird irgendwann entweder findet irgendwann zu einem spezialisierten System seiner Wahl oder zu Pathfinder.
Ja, was ja im Grunde Dungeons & Dragons ist, aber naja.
Ja, aber das sind halt die einzigen, deswegen, das meine ich, entweder du suchst was Spezialisierteres oder du gehst halt sozusagen zu Dungeons & Dragons, was ein bisschen weiter, sag ich mal, in manchen Belangen ist.
Richtig.
Ja, aber darum geht's halt überhaupt nicht.
Aber ganz kurz mal eingeworfen.
Yeah.
Ein Drache in einem Dungeon.
Ja,
der gibt wenig Sinn, weil der viel zu groß ist und normalerweise fliegen kann. Das ist eigentlich eine scheiß Idee. Wer auch immer auf die Idee kam, ursprünglich mal Drachen in Dungeons zu packen,
aber
muss ein ziemlicher Idiot gewesen sein.
Das heißt ja auch nicht Dragons in Dungeons, sondern, ne? Also, das ist ja schon was anderes.
Wobei, um mir selbst gerade zu widersprechen,
ja.
Überlege, du packst so ein mächtiges Flugtier in so einen Dungeon.
Ja, da weißt du auf jeden Fall, dass
das
du auf Dauer
aufpasst.
Das ist
ziemlich pissig, weißt du?
Ja.
Der ist halt einfach scheiß sauer jeden Tag.
Ja, und der kann halt nicht
und
raus.
Und frisst alles, was kommt.
Das heißt, das ist halt der
also ja, es ist nur so halb doof, ja. Aber den musst du halt erstmal reinkriegen.
Ja, den musst du halt da zusammenbauen. Wie so ein Regal.
Wie so ein Buddelschiff.
Ja, oder die Ikea-Drache, genau.
Genau, oder die Bonsai-Kätzchen.
Genau. Also, sonst musst du ja reinpacken und dann zumachen. Und zwar so zumachen, dass der Drache da nicht durchkommt. Das ist eine scheiße Arbeit.
Ja, aber heute. Das eigentlich sind wir schon im Thema, aber wie ich schon gesagt, Dungeons und so, ne? Das ist ein sehr weit definierter Begriff, sage ich mal. Aber ich glaube, wenn man das Wort so hört im Rollenspielkontext, hat man sofort irgendwie eine genaue Vorstellung davon. Ich weiß nicht, ob die Vorstellung bei jedem gleich ist, aber ich glaube, wenn man das Wort hört, dann denkt man sofort an irgendwas Bestimmtes.
Ja, ich denke auch.
Ein Dungeon Keeper.
Ja, das ist halt seine Aufgabe, ne?
Ja, der keept halt
den Dungeon. Wenn er die verliert, wäre halt blöd.
In seiner Keeper.
Ja. Das war ein gutes Spiel.
Ja. Hab ich nicht gespielt. Also ich weiß, worum es geht. Es ist sozusagen das der umgedrehte Dungeon vielleicht.
Genau, das Gegenteil vom Dungeon Crawling sozusagen.
Genau.
Ja, im Prinzip ist es ja Tower Defense.
Ja, kannst du sehen, genau.
Ja, richtig. So, oder so.
So ein Vorgänger von Tower Defense.
Ja.
Ja.
Aber zurück zum Thema, was man sich so drunter vorstellt. Ich glaube auch, dass die allermeisten gleich ja was vor Augen haben oder im Kopf, auch weil es einfach ein ganz ursprünglicher Bereich des Rollenspiels irgendwie ist. Grundsätzlich würde ich aber sagen, so ein Dungeon ist einfach ein in sich abgeschlossener und grundsätzlich für die Helden unbekannter Bereich.
Ja. Genau, also ich würde auch sagen, die meisten denken dann eher so an so Untergrundgedöns sofort. Oder irgend sowas Richtung Gefängnis oder irgend so ein Kram, ne? Aber ich glaube auch, dass das eher ein, dass das weiter definiert sein kann. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ein Hotel ist ein Dungeon, ein fremdes Hotel, in das man reingeht. Oder ein Wald kann ein Dungeon sein oder was weiß ich.
Sehe ich genauso, genau.
Alles wie du sagst, halt der abgeschlossene Bereich, in dem eine gewisse, sozusagen irgendwas stattfindet und man kennt sich nicht darin aus, sondern man soll es erkunden.
Genau.
Genau, also in der Regel hat man ja eigentlich eine weitläufigere Oberwelt.
Mhm.
Und davon abgetrennt dann quasi ein etwas geradlinigeres Gebiet.
Ja, richtig.
Wo man irgendwas Bestimmtes erledigen muss. Also etwas deutlich Konkreteres in der Regel.
Ja.
Genau. Also im Grunde kann man so, wenn man an die ganz alten Final Fantasies oder so denkt, kann man jede Stadt als Dungeon begreifen irgendwie.
Ja, die Städten sind ja meistens ein bisschen freundlicher. Ich würde mal sagen, so Höhlen und sowas sind das da generell.
Die auf jeden Fall, genau.
Oder, keine Ahnung, irgendwelche Türme oder irgendwelche, in so ein Kram, wo man reinkommt und dann halt Generell irgendwelche Arten von Gebäude, in welche Richtung die gehen, ist eigentlich relativ egal.
Ja, ja, es gibt ja auch diese ganz klassischen Dungeon Crawler, die früher gerne so aus der First-Person-Perspektive, also die ne, so.
Da kannst du ja wirklich und, in die 90er zurückgehen, ja.
Ja, genau.
Genau, aber im Prinzip auch wie bei Diablo, dem ersten, wo du so als Spielkonzept hast, du hast eine Stadt und da ist der Dungeon, der verschiedene Ebenen hat und da musst du dich dann halt nach unten oder oben kämpfen, also entweder ist es ein Turm oder eine Höhle, eins von beiden, bis du dann eben irgendwann das Spiel erledigt hast, wo das ganze Spiel nur aus diesem einen Dungeon besteht. Ja. Das ist gleich so, dass das die purste Form von diesem ganzen Dungeon, von diesem ganzen Dungeon-Gedanken.
Und das ist ja auch im Grunde so, einer der Ursprünge des Pen-and-Paper-Rollenspiels. Also ganz ursprünglich hat sich Pen-and-Paper eher so aus Tabletop-Schlachten entwickelt, kam dann aber relativ schnell in diese Heldengeschichte und da war so der Dungeon eigentlich so das Ursprüngliche. Man hat sich durchgekämpft, verschiedene Monster gekloppt, tolle Gegenstände bekommen und am nächsten Abend ging es dann in den nächsten Dungeon.
Also im Prinzip ein bisschen mehr wie dieses Hero-Quest-Brettspiel.
Weiß ich nicht.
Ne, das ist halt ein Brettspiel, wo du so auf dem Brett aufgemalt hast, so ein paar Wände und so weiter. Und dann für jedes Abenteuer, das du spielst, hast du dann eben verschiedene Türen und Schätze und so weiter, die du darauf eben je nach Plan verteilen musst. Mhm. Und dann kannst du deine Spielfiguren dadurch bewegen, Monster bekämpfen, Schätze suchen und so weiter.
Ja, so kann man sich das vorstellen, genau.
Genau. Es ist eigentlich ein ganz tolles Spiel.
Ja, vor allem ist es an sich ja abwechslungsreich. Aber eben im kleinen Maße. Du hast halt keine große Abwechslung, weil du immer das Gleiche machst, aber du kannst das ja anpassen, wie du magst.
Genau. Und da konntest du ja eben auch deine eigenen Abenteuer bauen und so weiter, gab Erweiterungen, allen Kram. Das war eigentlich ein Riesending. Und hat damals vielen Menschen viel Freude gebracht.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber ist so ein klassisches Brettspiel. Mhm.
Ja, und so hat sich im Grunde dann auch das Pen-and-Paper-Rollenspiel entwickelt. Hm.
Genau. Ja, damals hat es auch schon so Heldenbögen und so Kram, ne? Also,
das passt sehr gut zusammen,
ich mich erinnern kann. Ja. Ne? Also mehr quasi wie ein Pen-and-Paper mit visueller Unterstützung.
Ja.
Dafür eben ein bisschen limitierter.
Ja.
Ja. Ja.
Das ist ja so.
Aber genau.
Ja.
Ja, sprich.
Das ist ja im Grunde so der typische oder klassische Dungeon, ne? Mit Raum an Raum hast du irgendwelche Monster zum Schnetzeln. Erst kommt ein paar Goblins hier, dann kommt eine Ork-Familie und am Ende der böse schwarze Magier. Und an sich hat nichts miteinander zu tun und ist einfach ohne Sinn dort und wartet eigentlich nur darauf, geschnetzelt zu werden.
Ja.
Ja, das ist dann im Prinzip auch, wie erwähnt hier, Diablo oder auch auf dem Mega Drive ganz uralt, Shining in the Darkness. Wo ja dann quasi der Dungeon eigentlich nur eine bisschen in Form gegossene Levelstruktur ist.
Ja, genau.
Ne? Wo du bei Super Mario eben deine Level hast, die immer so nacheinander folgen, hast das hier halt ein bisschen so aufbereitet. Da ist halt dieser, sagen wir mal, ein Turm, wo ich nach oben kämpfst, wie Bruce Lee.
Ja, im Grunde schon, genau.
Und,
glaube, im Videospielbereich relativ früh einordnen würde ich da, was auch heute noch extrem relevant ist, Rogue. Das würde ich sagen, ist so eines der ersten auf jeden Fall, oder eines der, vor allem eines der dann einflussreichsten, wenn man sich ansieht, denn eigentlich alle Roguelikes oder Roguelites, oder wie man auch immer das nennen möchte, ist eigentlich relativ egal, sind ja, oder sehr viele davon sind ja Dungeon Crawler und der Gedanke ist ja immer so ein bisschen, dass das Dungeon halt immer ein bisschen anders aussieht, sodass man praktisch endlos viel an Überraschungen bekommt.
Zufallsgeneriert.
Richtig. Was ich gar nicht schlecht finde.
Nee, finde ich eigentlich auch kein schlechtes Prinzip.
Es gibt ein fantastisches, minimalistisches Spiel namens Desktop Dungeons, das kann ich jedem nur ans Herz legen.
Mhm. Ja.
Das ist ein ganz, ganz fantastisches Rollenspiel.
Das erinnert mich gerade an. Ja. Das erinnert mich gerade ganz kurz an Indiana Jones Desktop Adventure.
Das kenne ich nicht.
Nein, das ist halt so ein zufallsgeneriertes Adventure-Spiel. So ein bisschen, spielt sich ein bisschen wie so ein Möchtegern-Zelda. Mhm. Aber ja, halt So, hast du pauschal immer im Fenster gespielt.
Hm.
Keine Ahnung, vielleicht, wenn du irgendwie auf Arbeit gelangweilt warst, kannst du mal eine Runde mit Indiana Jones auf Abenteuer gehen.
Ja.
Ziemlich, naja, nicht so gut.
Aber Roguelikes sind ja größer denn je, also also offensichtlich wollen die Leute gerne in Dungeons gehen und ein bisschen rumkrabbeln.
Ja, aber es nennt sich ja mittlerweile jedes Spiel so.
Ja, das stimmt. Ja, wie das irgendwelche Arten von Elemente hat. Aber das ist ja relativ normal. Das ist ja so, wie Rollenspielelemente in allem zu finden sind.
Ja.
Naja. Aber da ist ja zumindest gemein, dass du es auf jeden Fall eben zufallsgeneriert hast. Das ist ja immer.
Ja.
Und dass du quasi jedes Mal wieder von vorne anfängst.
Ja.
Ne? Das geht da ja dann nicht darum, dass du jetzt wie keiner bei Zelda da ein riesiges Abenteuer spielst und das dann eben speicherst und dann weiterspielst, sondern du spielst das und dann bist du stirbst und dann hast halt irgendwas, was für den nächsten Durchgang quasi bleibt.
Ja, ne? Genau. Normalerweise. Also ja. Man kann irgendwelche permanenten Fortschritte machen, ja, richtig.
Genau. Halt in der Regel irgendwelche Items.
Ja, so. Sei es, oder dass man Items bekommen kann im nächsten Jahr sozusagen. Aber ja, genau. Wie gesagt, der Gedanke halt, dass man innerhalb eines Spiels auf, ich sag mal, mehr Dungeons rein kann, als es eigentlich gibt sozusagen, weil die halt eben zufällig generiert werden.
Ja.
Sodass man damit dann idealerweise mehr Zeit verbringen kann, wenn es gut ist.
Ja, das ist halt immer das Problem, dass es gerade bei den frühen Spielen nicht unbedingt toll war.
Ja, also es gibt schon sehr, ich sag mal ganz neutral, es gibt sehr viele Roguelikes. Ja.
Genau. Ja. Das auf jeden Fall, aber ja.
Aber also, ja. Wie du sagst, also ursprünglich sind ja Dungeon Crawler ja auch ganz oft so in First-Person-Perspektive, also sowohl in Japan als auch im Westen und früher waren die ja meistens auch rundenbasiert. Ich weiß gar nicht, was so die ersten Action also Rogue ist ja auch rundenbasiert zum Beispiel, das ist ja 1980, glaube ich. Das gibt's schon ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, was da die ersten Action-Spiele in First-Person-Perspektive da waren, aber die meisten Dungeon Crawler waren ja früher so, aber ansonsten, ich sag mal, das ist ja dann komplett fokussiert auf dieses Prinzip praktisch. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein JRPG hast, wie gesagt, große Beispiele, wie du vorhin schon gesagt hast, Final Fantasy, oder ich würde auch sagen, zum Beispiel Pokémon, da hast du auch Dungeons, die heißen nur ganz anders. Die tun halt nur so, als wären sie keine. Aber da ist es ja eher so, dass du, wie du sagst, wie du vorhin gesagt hast, Michael, dass du innerhalb der Oberwelt ein bisschen rumtanzt, die Story stattfindet und dann musst du halt, wenn du an dem einen Punkt bist, musst du halt jetzt durch die eine Tür und ab da ist dann sozusagen das abgeschlossene Dungeon in sich stattfindend.
Ja, was ja in ganz vielen JRPGs so auf die Spitze getrieben ist, dass auf der Oberwelt eigentlich fast gar nichts passiert.
Ja, das ist ein bisschen schade.
Sondern da gibt es dann vielleicht ein paar Zufallskämpfe, aber sonst watschelst du halt von Ort zu Ort, das ist mal eine Stadt, das ist mal ein Dungeon, mal ist es ein kleines Wäldchen oder was, aber zwischendrin passiert halt nicht wirklich viel und das ist nicht so grandios, ne?
Ja, das ist das offene Weltenproblem, das ist leider eine andere Folge.
Naja. Naja. Ach.
Naja. Aber das ist ja so der klassische Dungeon, den wir jetzt überwiegend hatten. Ne?
Richtig.
Der moderne ist halt tatsächlich ein bisschen anders, würde ich sagen. Und zwar grundsätzlich, dass er auf irgendeine Weise eine Logik hat.
Ja.
Ob er jetzt den klassischen verändern, von wegen die Bewohner haben jetzt einen Grund da zu leben. Weiß ich nicht, die Goblin-Bande hat sich da eingenistet, die Orks sind die Anführer und wollen aber bloß, also sie wissen zwar, dass da oben irgendwie ein gefährlicher Zauberer lebt, aber mit dem haben sie nichts zu tun, das ist eher so Zufall und sie lassen immer die Falltür zu. Blöd geschrieben, aber oder ja, vielleicht so, wie du es beschrieben hast, auch bei Pokémon auch. Das ist ja im Grunde eine modernisierte Form des klassischen Dungeons, würde ich sagen.
Ja, das ist halt da irgendwie diegetisch eingebunden. Dass du sagen kannst, ja, hier, die haben halt ihren eigenen Dungeon in ihrer Stadt.
Genau. Oder der Tunnel von Stadt A zu Stadt B ist im Grunde
richtig, einer. Ja.
Ja, es kann ja auch ganz klassisch tatsächlich einfach ein Kerker sein.
Ja,
also ganz oft wirst du ja auch in so Spielen wirst du ja auch mal verhaftet oder so. Bist dann tatsächlich im Gefängnis.
Ja, genau.
Ja. Aber dann ist der Master Patch das Gegenteil vom Dungeon Crawling, da bist du ja raus.
Ja. Also Dungeon Decrawling.
Ja, ich muss überlegen.
Ihr wisst ja, also so ein Dungeon, da wird normalerweise demonstriert, ne? Entmonstert.
Ja.
Oh. Ja. Für den hast du hoffentlich nicht so lange überlegt.
Nee, der ist auch ursprünglich nicht von mir, aber er ist so schön, ja, den musste ich bringen.
Ja, das stimmt schon. Nee, aber ich so ganz spontan, ich habe da jetzt selbst nicht drüber nachgedacht, über diese spezifische Frage jetzt. Habt ihr so einen, jetzt nicht unbedingt einen Lieblingsdungeon, aber wenn ihr so Dungeon hört, woran denkt ihr zuerst? An ein spezifisches einfach, an irgendwas aus irgendeinem Spiel oder irgendeiner Story oder so.
Ganz klassisch die Höhle.
Ja. Michael, denkst du an irgendwas, wenn du Dungeon hörst?
Das, was mir jetzt in den Sinn kam, war der Trainingsdungeon aus Persona 5.
Ja, der zufällig generiert.
Wo du die. Nenn das Ding, wo die Kinder da gequält werden.
Ach so, das meinst du, ja.
Also so, der ist ja eigentlich der erste.
Ach so, ja, der Tutorial.
So mehr oder minder noch zum Erklären da.
Ja.
Ja, genau. Wo die Schüler vom Sportlehrer gequält werden, das war jetzt das Erste, was mir in den Sinn kam.
Ja. Ich finde auch den aus Teil 3 gar nicht schlecht daran zu denken, auch wenn ich den nicht sonderlich mag, aber das ganze Kampfsystem des Spiels und das ganze Erkunden und so findet ja in einem großen Turm statt.
Mhm.
Also viel reiner wird's da nicht in dieser Hinsicht, glaube ich.
Ja.
Aber das ist,
was mir eigentlich immer als hervorragendes Beispiel in den Sinn kommt, ist so das klassische Zelda-Ding. Mhm.
Dachte ich auch dran, ja.
Ja, man redet immer von Zelda-Dungeons, ja.
Richtig, so die klassischen
Tempel. Ja, da ist halt das Gute, du hast immer ein spezifisches Gimmick und du hast einen Gegenstand, den du da findest, der eben zu diesem Gimmick passt.
Ja.
Und das finde ich eigentlich so ganz cool. Ne, dass du einfach so dieses, ja, Abwechslung hast. Du hast auf jeden Fall irgendwas, was für jeden Dungeon sehr spezifisch ist. Und all so Geschichten, das finde ich eigentlich ziemlich gut.
Es ist tatsächlich auch schon, was manches angeht, eine bisschen modernere Form als so die ganz uralte, weil es immer einen Hintergrund irgendwie gibt. Und es passt immer alles irgendwie zusammen.
Also ja. Der Feuertempel, den findest du ja nicht einfach nur, das ist ja nicht zufällig, dass er irgendwann ein Feuer angemacht hat und da haben sie den so genannt. Ne? Das hat ja meist irgendwie mit der Story zu tun, zum Beispiel. Außer in den letzten beiden, da gibt's keine Dungeons.
Nein.
Ja, die können ja nicht, seit wie vielen Jahren waren die Zelda-Spiele? Seit 30 oder so? Du musst ja, ab und zu muss man ein bisschen was anderes machen.
Ja, 25 Jahre lang hat's gut funktioniert.
Die Dungeons.
Ja, die werden das doch wieder machen irgendwann, so ist ja nicht, ne, aber.
Das ist ein solides Konzept, ja.
Richtig, ich kann die zumindest aber den Gedanken verstehen, dass man gerne mal was anderes probieren möchte.
Ja, sicher.
Klar. Hat ja anscheinend auch funktioniert.
Ich habe nur das letzte gespielt und das ist sehr, sehr gut, ja.
Ja.
Also, wie gesagt, Breath of the Wild hätte ich nicht gespielt, aber Tears of the Kingdom hat zumindest auch so, ich sag mal, ich bin sehr freundlich, wenn ich die Dungeons nenne, aber es hat so ein paar Gebiete, die man, wenn man großzügig ist, als solche bezeichnen könnte.
Dungeon-eske
Ja, so ein bisschen, Gebiete, ja. so ein bisschen so eine abgespeckte Variante von einem normalen Zelda-Dungeon. Aber ich weiß, in einem anderen Spiel würde das vielleicht als vollwertiges durchgehen, aber wenn man natürlich den Kontext hat von Zelda, wo so ein Dungeon relativ kompliziert, sag ich mal, ist, die sind natürlich immer noch einfach, aber der Aufbau an sich ist relativ durchdacht, das meinte ich. Da hält das nicht ganz so mit, aber gut sind die trotzdem. Und die eigenes Gimmick haben die auch, ja.
Was ich halt super finde, ist, damals kam Phantasy Star 2.
Ja.
Und da waren die Dungeons ja so komplex und kompliziert und unübersichtlich, dass man pauschal einen Guide mitgegeben hat.
Ja, das ist natürlich gut, wenn du einfach sagst, ja, nee. Ich weiß, ich würde da vielleicht sogar Parallelen zu modernen Spielen, wenn du das, also jetzt nicht allen, aber das könntest du natürlich heute einfach insofern machen, ja, die Leute können das halt einfach nachschlagen und die Leute tun sich zusammen, um Informationen zu interessanten Spielen zusammenzutragen. Was dann im Endeffekt im gleichen resultiert, nämlich, dass du irgendwo eine Quelle hast, bei der du einfach nachgucken kannst, ob die jetzt von den Entwicklern direkt angegeben ist oder von den Fans zusammengetragen, ist natürlich ein bisschen was anderes, aber ja, also ich finde das persönlich schlimm. Also ich würde nicht sagen, dass nur weil du irgendwie was nachgucken musst, hast du hat der Game Designer versagt.
Nee, ich finde es nur lustig.
Ja, das ist auf jeden Fall lustig, ja.
Ne, dass die da so beim Design übertrieben, weil es da halt aufgrund der grafischen Limitierung echt so ist, dass du eigentlich keinen Unterschied siehst, wo du gerade bist.
Ja.
Und obendrauf hast du dann halt noch so verwirrende Teleporter-Dinger und so ein Kram. Also das ist schon ziemlich garstig. Ohne dann hier kam es halt zu der Erkenntnis, oh mein Gott, ja, müssen wir wohl was machen, ne?
Ja. Ja,
ich find's witzig.
Kam wahrscheinlich in den Playtests, dachten sich die Leute so, wie spiele ich das hier denn überhaupt?
Richtig, richtig. Na, schon gut.
Wozu dient denn eigentlich so ein Dungeon? Also sowohl für die Spieler als auch für die Figuren.
Also der macht sehr viele Sachen gleichzeitig, würde ich sagen. Ich glaube, es kommt so ein bisschen davon an, was man mit dem erreichen möchte. Also einerseits kann man da wahrscheinlich Sachen finden. irgendwelche Arten von Sachen. Irgendwas Neues. Ist auch eigentlich relativ egal, was. Also,
und da ist ganz spannend, man kann danach suchen oder es durch Zufall finden.
Richtig. Und das kommt ja so ein bisschen darauf an, inwiefern die Designs sind, so auf Designs sind, dass man auch was durch Zufall finden kann.
Gut, Zufall ist natürlich auch doppelt. Ne? Also entweder wirklich durch Zufall oder für die Figuren zufällig.
Ja, natürlich. Das funktioniert natürlich beides, wenn du es gerade so, also für die Figuren zufällig ist, wäre vielleicht gut, wenn dann in der Story, wenn das irgendwas damit zu tun hat, was du da gefunden hast, dann wenn nicht zufällig der einfach, wer sein Buch verloren hat, in dem die Lösung steht.
Richtig.
Aber ich glaube, das ist auch eher so ein theoretisches Beispiel. Also ich würde sagen, die meisten Informationen, die da nämlich versteckt werden, ergeben schon Sinn, die da zu finden. Richtig. Aber per se, wie gesagt, das hauptsächlich, was du in Dungeons machen kannst, ist Sachen finden. Also das kann natürlich was Storytechnisches sein, das können Verbesserungen jeglicher Art sein. Das können Leute sein, zum Beispiel, du könntest da irgendwelche neue Gruppenmitglieder finden oder irgendwelche Menschen, die irgendwas mit der Handlung zu tun haben oder die nichts mit der Handlung zu tun haben. Also im Endeffekt kannst du da praktisch alles reinpacken und währenddessen gibst du deinen Spielern was zum Erkunden, was per se interessant ist, also oder es sein sollte, neue Sachen finden und überrascht werden ist sehr gut für die Spieler, das mögen die meisten Leute sehr gerne, glaube ich.
Denke ich auch.
Und dann kannst du ihn halt in so einer Umgebung, in der du die Spieler dauernd überraschen kannst, kannst du denen praktisch alles vorführen, alles geben, was du willst, je nachdem, also jetzt nicht alles auf einmal, ne? Aber innerhalb eines Dungeons ist dir relativ, kannst du eigentlich alles machen damit, ne? Du kannst alles finden, alles Mögliche.
Ja, und das also, sogar in relativ einfacher Ausführung, denn für so einen Dungeon brauchst du gar nicht viel Grips, ne? Entweder zeichnest du jetzt eine Höhle oder ein Gebäude oder was auch immer, oder musst du nicht mehr zeichnen, aber vielleicht reicht es ja auch, das im Kopf zu haben und das grob zu improvisieren, oder gut, beim Videospiel reicht das nicht, aber
aber
dennoch ist es nicht schwierig, ne? Und dann einmal bevölkern mit Fallen und Monstern, in Anführungszeichen, muss man übrigens gar nicht, können wir auch gleich mal drüber sprechen. Und am Ende sozusagen ist dann das ersehnte Ziel. Ob das jetzt eben wirklich was ist, was man sucht oder von dem man als Spieler davon ausgeht, da wird schon was sein, sonst wäre ich nicht hier.
Ja.
Ja, ich würde ja auch sagen, dass der Sinn eines Dungeons ist ja in der Regel primär einen etwas spannungsgeladeneren Abschluss für einen Teil des Abenteuers zu finden.
Ja.
Also wo du ein bisschen fokussierter vielleicht auch auf Action und Spannung und Gefahr auch hinarbeitest.
Und dann hast du wahrscheinlich am Ende irgendeine Art von Event mit einem, vielleicht mit einem Typen, der ein bisschen mehr Leben hat als andere.
Genau, und dann ist es wahrscheinlich auch in der Regel irgendwas, was die Geschichte voranbringt und so weiter. Also wirkt es ist irgendwie so das spannende Finale eines Teils der Geschichte.
Oftmals, ja. Also ich würde sowas wie eine Tunnelverbindung zwischen zwei Städten da rausnehmen, weil das eben da nicht unbedingt der Fall ist, mit Endgegner und ich weiß nicht was.
Naja, aber dann beschließt das den Abschluss des Teils der Reise, dass du eben von einem Gebiet in das nächste relevante Gebiet kommst.
Genau, aber der Abschluss ist eher es wird wieder hell, sozusagen.
Ja, klar, aber wirklich, du hast halt dann, normalerweise gehst du durch den Tunnel nicht zurück.
Richtig.
Meistens. Also zumindest in Videospielen nicht.
Ja, oder nicht
so. Weil das
nicht
Abenteuer sofort, woanders weitergeht in der Regel. Und von daher ist das schon ein sehr einschneidendes Erlebnis, dass du eben jetzt das große Gebiet wechselst und weißt, hey, sobald komme ich an diese Orte, zu denen ich vorher immer Zugriff hatte, komme ich sobald nicht mehr zurück.
Will ich auch gar nicht, weil man den Dungeon durch hat. Der ist erstens nichts Neues und zweitens ist es danach echt nervig.
Richtig. Aber insofern ist auch nur so ein Tunnel, in Häkchen nur, ein großes einschneidendes Ergebnis in der Geschichte. Da kann auch ein Boss drin sein. Ist ja sehr gerne mal. Du kannst auch viel finden. Also ich finde da keinen großen Unterschied zu einem anderen Dungeon. Klar, es gibt halt auch kleine, nichtssagende Tunnel, aber ich würde den schon genauso groß und ernst nehmen, wie in Häkchen richtigen Dungeon.
Ja, das würde ich auch. Ich meine damit vielmehr dieses, da ist das Ziel ein anderes, würde ich sagen. Nämlich, sonst suchst du etwas, gut, hier suchst du aus dem Ausgang sozusagen, ne? Aber
ja, richtig.
Es ist eher, ich würde sagen, der Tunnel hat als Hauptziel ein Durchgang zu sein. Während
aber
während der Dungeon normalerweise in sich abgeschlossen ist und meistens, also er kann auch mehrere Ausgänge kennen, da geht es aber nicht darum, woanders hinzukommen, sondern durchzukommen, sozusagen, also alles zu erkunden. Auch das mag im Tunnel wieder der Fall sein, aber das ist, glaube ich, nicht
Aber in der Regel gehst du doch in den Dungeon, weil du irgendetwas suchst, was dich in der Geschichte voranbringt. Und wenn es dann noch so Zelda-mäßig ist, findest du dann eben im Dungeon den Gegenstand, der dir weitere Wege eröffnet.
Die Bombe oder was auch immer,
Ja, die Bombe oder den Krafthandschuh, dass du diese ollen Steine wegmachen kannst, oder den Hammer, dass du diese Pfosten wegschlagen kannst. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, nur dass es ein bisschen anders den Weg öffnet.
Verstehe ich, ja.
Oder aber sei es, dass du im Turm des Zauberers bist und den Zauberer totschlägst und dann hinterher eben irgendeinen Hinweis bekommst, wo es weitergeht, dass du dann eben Fortschritt hast, was die Geografie angeht.
Ja, ich verstehe schon, was
also,
du meinst.
Ich finde es nicht so unterschiedlich. Der einzige andere Unterschied ist, dass du im Tunnel vorne reingehst und hinten rauskommst und im Dungeon reingehst und am selben Eingang wieder rauskommst.
Genau, und ich glaube, das ist tatsächlich so der Hauptunterschied.
Genau, aber ansonsten nehmen die sich in meinem Empfinden nicht viel.
Das denke ich aber, Entschuldigung, eigentlich auch nicht. Das ist eben so auch der Hauptunterschied, den ich sehe. Und den würde ich auch machen, auch wenn ein Tunnel dennoch grundsätzlich ein Dungeon ist. In sich abgeschlossen und normalerweise unbekannt.
Ja. Ja. Was ich ein bisschen interessant finde, ist dieses Konzept eines Dungeons in Pen and Paper.
Inwiefern?
Weil du da eben sehr drauf angewiesen bist. Also gerade was das Erkunden angeht. Ich finde Erkunden in Pen and Paper eigentlich immer ein sehr abenteuerliches Ding, weil du halt immer darauf angewiesen bist, dass du deinem Spielleiter sagst, ey, ich schaue mir gerade dieses Zimmer an, was sehe ich denn alles? Und du musst das dann eben erläutern. Also das ist generell überall im Pen and Paper, sei es in der Stadt oder im Dungeon oder wo auch immer, dass du da sehr darauf angewiesen bist, dass der Spielleiter eben einen Plan hat, wie es da aussieht. Aber das finde ich im Dungeon noch ein bisschen schwieriger.
Ja, ich weiß, was du
weil
meinst.
Weil das so gern mal eine Höhle ist oder so Und dann ist das vielleicht auch mal ein langer Tunnel. Und wie machst du dann den Spielern klar, oh, da ist jetzt irgendwas Relevantes oder was? Finde ich ein bisschen noch kniffliger, dass das interessant und logisch zu erklären, gerade wenn du auch Rätsel einbauen willst und so Geschichten. Da kommt viel zusammen, glaube ich.
Ich glaube aber, die Vorstellungskraft gibt einem auch andere Möglichkeiten. Ich glaube, es ist deutlich einfacher, in einem Pen and Paper einen langen Tunnel, in dem nichts passiert, dennoch ansprechend zu gestalten, als im Videorollenspiel. Mhm. Weil du im Letzterem geradeaus läufst und nichts passiert.
Du hältst halt nach vorne gedrückt. Ja.
Richtig, also es ist gerade diese uralten Ego-Perspektiven-Spiele, die konnten das auch ziemlich gruselig darstellen. Aber wenn man heute sich im Videospiel durch einen Tunnel bewegt und nichts passiert, ist das für gewöhnlich mäßig spannend. Aber
Final bei Pen Fantasy and Paper, 13.
Das weiß ich nicht, kann sein.
Entschuldigung.
Aber in Pen and Paper kannst du es eben hervorragend beschreiben, wenn du irgendwie irgendwo das Wasser tropft vom Himmel und von der Decke und ich weiß nicht was alles. Du kannst es alles beschreiben, du kannst einen Schritt nach dem anderen beschreiben, du kannst wirklich eine Atmosphäre schaffen, wenn die Spieler dazu bereit sind, die eben für Grusel sorgt oder einfach für Abenteuer oder auch für Überraschung. Du kannst auch einen Horror-Dungeon im Grunde bauen. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, aber genau, ein Problem ist tatsächlich, wenn es darum geht, wenn die Helden in der Felswand nur beispielsweise irgendwas suchen. Und dann stehst du da, ja, würfel mal eine Probe auf. Und das ist reichlich blöd.
Ja, du guckst auf die Wand und du siehst ja nichts. War wohl nichts.
Ich möchte aber ein Spiel anmerken, dass dieses lange Nichts ganz extrem fantastisch umsetzt. Und das ist Metal Gear Solid 3.
Ich habe gedacht, du sagst Shadow of the Colossus, schade.
Nee.
Ja, Metal Gear Solid 3 hat die tolle Leitung.
Ja, ist großartig. Ne? Also von daher, das kann man machen, wenn man schlau ist.
Bestimmt, ja. Aber ich glaube, es ist im Videospiel schwieriger.
Es ist wahrscheinlich schwerer. Ja. Will ich nicht bestreiten. In welchem Metal Gear war denn das mit dem Fluss? War da ein Fluss?
Das ist auch ein 3, aber der ist nur leer, wenn du niemanden vorher umgebracht hast.
Ja, sonst geht's da gut ab.
Richtig.
Gut, dann war das so. Ja, auf jeden Fall, die Leiter war sensationell gut.
Beschreib mal.
Jetzt muss ich das auch noch machen. Du hast halt nach einer langen Untergrundsequenz musst du halt wieder nach oben kommen, logischerweise, ne? Und,
wie beim Sex?
Ja.
Was?
Und das wird dann eben nicht damit gelöst, dass du in den Aufzug steigst und dann aussteigst, sondern du gehst dann auf eine Leiter und dann darfst du erstmal eine relativ lange Zeit nach oben gedrückt halten, während das Titellied spielt. Und du halt durch diesen sehr, sehr langen Schacht nach oben kletterst.
Das ist nicht schlecht, da könnte man mit Credits verbinden.
Ja, also das ist halt, das passt halt von der vom Teil, wo das im Spiel ist, nicht hin. Aber an sich könnte man es auf jeden Fall machen, ja. Also müsste halt am besten am Anfang oder am Ende irgendwo sein, aber das ist es nicht so ganz, deswegen funktioniert das nicht so gut. Aber nee, das ist das ist schon sehr gut.
Fängst halt kein Spiel an. Ne?
Aber ich sag mal, dass man irgendwo langläuft und dabei Musik spielt und sonst eigentlich nicht viel passiert in Kojima-Spielen ja ab und zu. Das ist, dann ist er ja relativ gut. Also er und sein Team, sollte ich sagen. Das gibt's in Death Stranding auch ab und zu. Und die machen das immer sehr schlau, aber ich glaube, den meisten Entwicklern traue ich das eher nicht so zu, dass das, ich will es nicht sagen unterhaltsam, aber ansprechend gestaltet ist.
Nur bei Elder Scrolls passiert das auch, aber es ist halt langweilig.
Richtig, genau. Aber da ist halt auch nicht halt, so richtig absichtlich. Ja.
Richtig.
Ja.
Wenn du halt irgendwie in Metal Gear Solid oder Death Stranding irgendwo lang gehst, wo nichts passiert und dann ein gewisses Lied spielt, ist das ja schon sehr, sehr bewusst gemacht. Also, ich sag mal, Kojima ist ja, der ist sich ja schon sehr sicher, was für Emotionen der gerne in jedem Moment hervorrufen möchte. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich glaube, die meisten sind da nicht ganz so schlau, was das angeht. Wenn die sowas machen, weil in der Spielentwicklung
Ja.
Ja.
Um auf das Problem von eben nochmal zurückzukommen.
Ja, das wird nie gelöst.
Du musst irgendwie eine Chance geben, dass die Spieler auf irgendwas aufmerksam werden. Mhm. Ich glaube, das ist für ein Videospiel dann wieder einfacher, weil du es einfach zeigen auf kannst.
Auf jeden Fall. Ja, du musst halt einfach finden, richtig.
Genau. Während du im Pen and Paper dann, du beschreibst alles und Verzeihung, dämliche Erkältung. Während du im Pen and Paper entweder alles beschreiben kannst und aus dieser Informationsflut müssen die Helden dann irgendwas ziehen. Das geht zum Beispiel ganz gut, wenn du eben einen eingerichteten Dungeon sozusagen hast, der eben nicht nur eine Tropfsteinhöhle ist. Oder du machst es eben über, du findest was, wenn dir eine Probe gelingt. Oder du beschreibst eben direkt und dir fällt auf das und das. Auch das hat wieder Vorteile, weil es Suchen vermeidet, würde ich sagen. Und diese Suchen sind vollkommen nervig. Ja. Es bringt einfach voran und es bringt einen nicht aus dem Fluss raus. Auf der anderen Seite nimmt es natürlich auch den Spielern Handlungsspielraum. Mhm.
Nein, das ist halt so mein Gedanke dabei, dass du nicht so direkt den Spielern Anreiz gibst, dass sie aktiv von sich aus suchen.
Genau. Ne?
Oder du machst es halt du machst wieder Inflation, dass du regelmäßig irgendwelche Objekte beschreibst, die da sind, die sie theoretisch untersuchen können, aber nicht müssen. Und dann finden sie halt hin und wieder mal gar nichts und das ist halt da auch wieder nervig.
Richtig. Ja. Und nervig ist genauso, das habe ich auch schon erlebt, wenn gewisse Spieler ständig fragen oder ständig alles untersuchen wollen. Obwohl logischerweise da nichts ist, weil sie denken, ja, es könnte ja was da sein. Ich sag das jetzt, damit ich das gesagt habe und damit wir nichts auslassen würden, wenn es irgendwas gäbe.
Genau.
Das ist blöde und
wenn
nervt.
Ich jetzt im Videospiel von Buchregal zu Buchregal gehe und alles untersuchen will, dann ist das mein Problem.
Richtig.
Kann ich mehr Zeit damit verschwenden. Kann ich halt als Entwickler aber auch einfach sagen, kannst du halt nicht anklicken. Geh weg,
genau.
Geh woanders hin.
Ob das ein sinnvolles ist, eine andere Geschichte.
Oder du machst zumindest lustige Buchtitel rein.
Ja, oder du kannst das Buchregal anklicken und dann sei deine Figur, Bücher sind tot. Ja, genau. Nicht lesen oder irgendwie sowas. Aber ja. Klar, der eben das Problem haben wir auch ab und zu, dass es, wenn wir ein, zwei Spieler haben, die gerne sehr viele Sachen untersuchen, sagt er halt, ja, wonach suchst du?
Genau, das mache ich auch so.
Genau, dann sagt er, ja, was versuchst du denn hier zu finden? Und wenn du dann halt keine gute Antwort hast, es sei denn, du bist gerade zufällig in irgendeinen verdächtig aussehenden Raum gekommen und guckst, ob irgendwas da seltsam aussieht, dann würde ich was anderes. Aber wenn du einfach nur in irgendeinen Raum reinkommst und sagst, sehe ich hier irgendwas? Ja, natürlich siehst du irgendwas.
Ja,
ne?
Genau.
Aber das sieht für dich alles unwichtig aus. Du,
weil es unwichtig ist. Weil es einfach so die beste Möglichkeit ist, Unsinn loszuwerden.
Ja. Ne, aber ich meine, ne, das ist halt das Ding, was ich ein bisschen schade finde, was aber rein praktikabel nicht möglich ist. Ne, wenn du jetzt sagst, oh, du kommst in ein Zimmer und dann könntest halt Spielleiter halt sagen, ja, da hängt ein Bild an der Wand, da steht ein Bücherregal, steht eine Kiste an der Erde, da ist ein Schreibtisch mit diversen Schubladen und so weiter und so fort. Du kannst das ganze Zimmer beschreiben.
Mhm.
Und da fangen deine Spieler an, so, ich untersuche das Bild, ich untersuche die Schubladen,
genau.
Ich untersuche die Kiste. Und da ist halt nichts drin.
Ja, du findest nichts. Ne? Du findest nichts.
So. Und da verschwendest halt einfach nur Zeit mit.
Richtig, und trotzdem finde ich es vollkommen legitim. Entschuldigung, erzähl das mal.
Es ist vollkommen legitim, aber dass das Problem ist halt, wenn ich das im Videospiel mache, dann kann sich der Spieler aussuchen, der eine Spieler, der da ist, oder die Spielerin, wie viel Zeit sie damit verschwenden wollen. Aber wenn du eine Gruppe hast und da hast du so einen Idioten dabei, ne?
Ja, nee, legitim, nervt das. Allerdings, legitim meinte ich eher von Seite des Spielleiters, wenn er beschreibt, hier auf dem Bild ist das und das zu sehen, du nimmst es auch von der Wand, dahinter ist nichts, du guckst hier in die Schubladen, da befinden sich dann, was weiß ich, Schlübbis. Aber am Ende ist halt nichts Spannendes drin und das finde ich vollkommen in Ordnung, denn es ergibt Sinn.
Auf jeden Fall. Ja, klar, es ist vollkommen plausibel, aber wie gesagt, es ist halt unpraktikabel.
Ja.
Es ergibt wenig Sinn, das so zu tun. Und das hast du eben durch dieses Visuelle im Videospiel viel einfacher gelöst. Da ist der ganze Kram da. Und entweder kannst du ihn gar nicht erst anklicken. Oder aber du kriegst halt kurz irgendwie einen Text oder dein Spielfigur. Oh, nicht interessant.
Mhm.
Ne? Leck mich am Arsch. So. Und dann ist gut. Und wenn du dann als Einzelspieler da deine Zeit mit verschwenden willst, kannst du das machen, dann stört das sonst keinen. Aber wenn du halt eine Gruppe hast mit 4, 5 Leuten, ne,
dann. Richtig. Aber da ist das Problem halt dann ein einzelner Spieler.
Ja, dann musst du den halt töten.
Ja, ich glaube, da gibt es so ein paar Varianten. Also ich glaube, wenn er ab und zu mal festgestellt hat, nicht alles, was man erzählt, ist spannend, ist es meistens schon ein ganz guter Hinweis. Oder im Notfall sagt man ihm mal hier, du bist anders geprägt, möglicherweise durch Videospiele, wer weiß. So läuft das für gewöhnlich nicht. Schau mal hier und überleg mal, was du gerade tust und wie viel Zeit das kostet.
Ja. Ne, aber es ist halt ein bisschen anstrengend, sowas.
Allerdings, ja.
Ne, aber auf der anderen Seite gehört es halt für mich zumindest dazu, wenn ich in den Dungeon gehe, dass ich eben so erforsche und untersuche und hier gucke und da gucke.
Ne? Genau so, ja.
Und das beißt sich für mich halt so ein klein bisschen.
Kann ich verstehen, ja. Ne? Spannend finde ich aber, was Dungeons angeht und den Unterschied zwischen Pen and Paper und Videorollenspiel, so ein bisschen die Möglichkeit des Erkundens als Karte sozusagen. Denn im Grunde ist es sehr ähnlich. Du kannst es aber auf unterschiedliche Weise darstellen, würde ich sagen. Beim Videospiel hast du, gut, gehen wir jetzt davon aus, dass es nicht aus der Ego-Perspektive ist, sondern aus Vogelperspektive oder wie auch immer. Hast du für gewöhnlich ein Dungeon-System, wo du durchläufst und dann ist es aufgedeckt und du weißt, wo was ist. Dann ist halt fraglich, ob es Kriegsnebel gibt sozusagen oder nicht. Ne? Also ob du noch siehst, was passiert, wenn es nicht mehr in deinem Blickfeld ist.
Ja.
Beim Pen and Paper geht das auch. Du kannst ja einen Bodenplan haben, was im Grunde auch so die Karte ist und deine Helden bewegen sich da durch und so weiter. Und du kannst den dadurch aufgedeckt lassen, beziehungsweise sich aufdecken lassen, wenn man sich durchbewegt und danach eben aufgedeckt lassen. Kannst du auch mit Kriegsnebel spielen oder eben nicht. Kannst aber, das geht beim Videospiel auch, das auch wieder zudecken. Aber was ein Zusatz ist beim Pen and Paper, was möglich ist, und das finde ich ganz spannend, ist, dass du es nur beschreibst und sich die Spieler das entweder merken oder selber zeichnen.
Mhm. Ja, klar. Ist natürlich eine nette Option.
Also in Spielen funktioniert das insofern, wenn du den Leuten keine Karte gibst, um überhaupt irgendwas zu sehen, aber also da muss man sich auch das meiste merken, aber funktioniert natürlich nicht auf der gleichen Ebene, ja.
Aber ich habe tatsächlich ziemlich gute Erfahrungen damit gemacht, selber zeichnen zu lassen. Vor allem, weil man merkt, wie unterschiedlich etwas wahrgenommen wird. Wenn man beschreibt, dass eine Wand, dass man sich irgendwie so und so lang bewegt und so weiter, die Maßstäbe sind ganz andere, die entstehen. Weil man ganz unterschiedliche Vorstellungen hat. Oder wenn man irgendwie eine Säule in einem Raum beschreibt, wo man davon ausgeht, ja, mein Gott, die hat einen Meter Durchmesser, dann weiß ich nicht, ist die anderweitig dann irgendwie eingezeichnet, als wäre sie groß wie die Kaaba oder so.
Ja.
Da ist so ein Riesenklotz da stehen, mitten im Raum. Das finde ich sehr spannend, wenn man das dann am Ende vergleicht.
Ja, wenn die Leute das halt selbst erstellen müssen, dann findet natürlich was statt zwischen dem, was man vermittelt und dem, was ankommt, ja.
Ja.
Ja, aber so dieses Karten-Selber-Zeichen gab es ja im Videospiel lustigerweise auch mal.
Ja.
Was ja gerade bei diesen Ego-Perspektiven-Dingern ganz früher so lustig war, dass du ja dich so schrittweise bewegt hast.
Ja, genau.
Und dann hast du quasi auf so Kästchenpapier einfach dann so.
Richtig, kenne ich auch noch.
Konntest ja nur so 90-Grad-Drehungen machen.
Ja.
Und dann konntest du perfekt auf so Kastenpapier malen.
Ja.
Ganz großartig.
Ja. Ja, Kartenzeichen ist aber bei sowas dann insofern gar nicht schlecht, dass du einfach weißt, wie du wieder an bestimmte Orte kommst, wenn dir das Spiel nicht sagt. Aber natürlich, also das Videospiel muss dir natürlich trotzdem zeigen, wie das aussieht, es sei denn, es findet über Text statt. In dem Fall, was natürlich auch funktioniert, aber dann ist das ist ja eher so eine Art Zwischending dann wieder. Aber gut, ich meine, ich finde es auch relativ legitim, einfach nur keine Ahnung, so wie Nier zum Beispiel, einfach mal kurz zu sagen, so, jetzt hast du halt ein Text-Adventure für die nächsten 20 Minuten.
Ja, ist auch super.
Ich meine, wieso nicht? Wenn es Spaß macht, ist das, ne? Wenn es gut ist, ist gut. Binsenweisheit. Wow. Aber finde ich relativ legitim. Also ich meine, du könntest auch gar meinetwegen 30 Stunden lang Text-Adventure auf einem PC spielen, funktioniert natürlich auch. Und dir dabei dann die Karten zeichnen, aber wie gesagt, gerade so bei älteren Spielen ist das sinnvoll, die zu machen, einfach nur, damit man wieder rausfindet oder an bestimmte Stellen wiederfindet.
Richtig.
Denn die haben ja auch selbst ganz oft einfach keine Karten. Und gut, wenn sie welche haben, ist relativ egal, dann zeichnet man sich vielleicht Punkte ein, wenn die nicht markiert sind. Aber bei manchen fände ich es auch relativ schwierig wieder, gerade wenn die halt aus dieser Blockstruktur rausgehen. Keine Ahnung, also ich würde zum Beispiel keine Karte für sowas wie Kingsfield zeichnen wollen oder so. Das würde mich immer nerven, glaube ich.
Oh ja.
Aber, also jetzt, wenn wir bei Älteren sind, aber, also gut, ich meine, das Spiel ist ja auch praktisch einfach nur ein großer Dungeon mit mehreren Gebieten hintereinander. Aber gerade wenn es irgendwie, wenn es in die Dimension geht, wo es erstmal relativ dreidimensional wird und weniger in dieser Blockstruktur stattfindet, wird es halt zunehmend schwieriger, gerade mit Dimensionen und sowas. Aber kann man natürlich auch als Herausforderung ansehen. Und als Teil des Erkundens innerhalb eines Dungeons ist natürlich auch, dass man versteht, wie der aufgebaut ist. Und ob man das jetzt darüber kapiert, dass man sich das einfach alles merken kann, eine Karte findet, eine Karte aufdeckt oder eine selbst zeichnet, finde ich alles relativ legitim, je nachdem, was das Spiel versucht zu machen.
Ja, legitim.
Ja, und
ja.
Sobald du dann, ich weiß nicht, du hattest ja ganz am Anfang Dungeon Keeper kurz erwähnt. Finde ich per se auch gar kein schlechtes Prinzip, so das umzudrehen funktioniert natürlich nicht allein, also einfach nur so ein Spiel wie Dungeon Keeper rauszubringen, ja, das spielt sich ja nicht schlecht, oder keine Ahnung, sowas wie Deception oder so, das ist ja sowas ähnliches wie in die Richtung, ich glaube Kagero ist der Originaltitel, bin mir nicht ganz sicher. Das basiert ja eigentlich darauf, dass du das Prinzip kennst. Funktioniert wahrscheinlich auch ganz gut so, also ich gehe mal davon aus, du könntest Dungeon Keep einfach so als Simulation halt einfach spielen, ne, wo du ein paar, wie du sagst, so als Tower Defense, aber der Grundgedanke ist ja schon diese Umkehrung des eigentlich bekannten Prinzips, also spricht ja eigentlich nur für die Popularität von Dungeons und dass die sehr gut funktionieren so als Konzept und sehr gut ankommen, wenn es Spiele gibt, die nur darauf basieren, dass das Prinzip komplett umgedreht wird.
Ja, ich glaube, das funktioniert auch deswegen, weil man es umdreht. Das ist ja eher so ein Witzfaktor mit dabei.
Ja, natürlich. Ich meine, aber nur, du brauchst halt schon irgendein Konzept, das man umdrehen kann und das aber auch bei den Leuten irgendwie ankommt, bevor es umgedreht wird.
Auf jeden Fall.
Ja.
Na, ich meine, wer hat sich denn nicht bei einem Dungeon mal gedacht, oh, das hätte ich aber hier viel schlauer gemacht, da wäre kein Held.
Genau, was ist das denn für eine blöde Falle? Da natürlich läuft da niemand ein. Oder warum stellt er denn zwei starke Gegner in zwei verschiedene Räume und nicht in den gleichen? Ist der dumm?
Ne, so, genau, ja, und richtig. Insofern ergibt das schon vollkommen Sinn, dass sich einer dachte, genau diesen Gedanken benutzen wir als Spielkonzept.
Mhm. Ja.
Das ist schon ziemlich, ziemlich clever. Und eigentlich viel, viel postmoderner, als das zu seiner Zeit hätte sein sollen.
Eigentlich schon sehr postmodern, ja.
Ja. Ne? Also das hätte ich eigentlich ein paar Jahre später erwartet. Aber so viel habe ich da in der Richtung eigentlich gar nicht mehr gesehen. Das ist eigentlich schade.
Nee, gibt's nicht viel.
Ja, wahrscheinlich, irgendwie weil so. die Idee ist durch, ne?
Vielleicht taugt die auch so als Konzept, finde ich, sonderlich viel. Ja, vielleicht sagen die Leute immer, ja, jetzt hast du den Witz gesagt, du brauchst ihn jetzt nicht nochmal lauter sagen. Ne?
Genau.
Den hat jeder gehört, sozusagen beim ersten Mal.
Kann gut sein.
Ist auch, glaube ich, das, was ich so denke.
Das hält doch sonst keinen ab.
Ja, das stimmt. Ich meine, wie viele Superheldenfilme gibt es?
Ja, aber das würde ich dann eher, dann würde ich eher sagen, wie viele Spiele mit Dungeons gibt es. Wäre da der Vergleich.
Ja, richtig. Das andere müsstest du halt umdrehen, ne? Wie viele Anti-Helden-Filme gibt es, aber auch das ist stimmt,
ja.
Unbegrenzt.
Aber jetzt ist doch Dungeon Keeper lang genug her, dass wir ein zweites haben. Also
nur 20 Jahre oder so, ne?
Aber ein ähnliches haben konnten. Ne?
Es gab doch mal ein neues, 90ern. Aber das war totaler Unsinn und Scheiße. Also.
Ach so, na gut. Ja, schade.
Ja. Ja, so ein, zwei andere Spiele in die Richtung gibt es ja noch, aber viele ist es nicht.
Ja.
Ach, schade. Ich weiß noch, als ich meine PS3 geholt hatte, hatte ich mir ja direkt Dark Souls damals, dazu geholt, ja. Ne? Und hinten auf Dark Souls steht drauf irgendwas von Intense Dungeon Crawling. Da habe ich dann so drüber nachgedacht, habe so gedacht, so, ja, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, hab's noch nicht gespielt. Und aber wenn du das spielst, ja, eigentlich besteht das ganze Spiel aus irgendwie 20 miteinander verbundenen Dungeons.
Da ist dann halt die Frage, ist es eigentlich noch Dungeon oder doch eher
Dragon?
Oberwelt.
Ja, doch, ja. Ich würde sagen, das verbindet die beiden sehr, sehr schlau, ja. Also dann,
eben, also ja. das fließt ja direkt ineinander über.
Ja, also es ist das Dungeon an sich ist ein Konzept, das fließend in andere Konzepte übergehen kann. Man muss dann nicht an irgendwelchen Prinzipien festhalten, um deren Willen. Ihr könnt gerne neue Sachen probieren, Leute, es funktioniert.
Ja, finde ich auch auf jeden Fall.
Ja, ich meine, dieser ganz klar von allem abgeschottete Dungeon, der ist ja auch ein bisschen altmodisch.
Klar.
Ja. Ja, aber der macht schon Spaß, aber, ne?
Natürlich, das ist ein gutes Konzept, aber ne, da tut einem nicht weh, wenn man das mal ein bisschen aufbricht und ein bisschen variiert.
Mhm.
Ne?
Apropos aufbrechen, variieren. Ich finde, so ein ganz klassisches Element im Dungeon ist die Überraschung. Ob das jetzt eine Falle ist oder plötzlich steht ein Monster hinter der Ecke oder man findet ganz plötzlich das, was man gesucht hat und zwar schneller als erwartet.
Mhm. Mhm. Oder plötzlich wirst du einen Abhang runtergetreten.
Oder das. Oder rauf, das hatten wir auch schon mal. Aber das ist natürlich so eine Sache, ist das jetzt noch eine Überraschung oder ist das eigentlich schon was man auch erwartet? Das heißt, dass die Überraschung nicht mehr überraschend ist.
Ist der leere Raum dann eher die Überraschung, meinst du?
Genau. Oder ob das schon wieder nicht mehr überraschend ist.
Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was du in deinem Spiel an sich vorher schon gemacht hast. Also, dass du irgendwie in einen Dungeon kommst und dann findest du Dinge, also wenn du in einen Dungeon kommst, hast du natürlich gewisse Erwartungen, aber das Spiel kann ja in dem Moment auch Erwartungen für zukünftige Dungeons erstellen. Die Erwartungen, die du hast, wenn du in einen Dungeon kommst, für die kann das Spiel an sich nicht sonderlich viel. Aber ich sag mal, sobald du das ein bisschen gespielt hast, hat das Spiel zumindest Zeit gehabt, dir Erwartungen für zukünftige zu geben. Und ich glaube, das wird dann eher überraschend, was passiert. Und ansonsten, ich sag mal, wenn du jetzt in einem Spiel nach 3 Stunden in Dungeon kommst, da ist das Spiel nicht in der Verantwortung, dich groß zu überraschen, insofern, dass du wahrscheinlich das meiste, also weil du ja keine Ahnung hast, was dir das überhaupt, worauf du dich da praktisch einlässt, so generell, ne? Also dann kannst du ja sagen, das ist praktisch alles entweder überraschend oder nicht überraschend, je nachdem, wie abgebrüht du in dieser Hinsicht bist. Aber ich weiß ja gar nicht, ob das also, das ist halt die Frage, inwiefern, ich glaube, das ist ein bisschen, auf welcher Ebene siehst du das als überraschend an? Also, ob du jetzt finde ich ein gutes Item in einem Dungeon, ist wahrscheinlich keine sonderliche Überraschung. Aber das, was das macht, könnte dich zum Beispiel überraschen, der Effekt dieses Items, was auch immer das jetzt ist, ne? Ist ja vollkommen egal, das sollte dir, ich weiß nicht, ich meine es nicht, es gibt hier 2 Leben oder so, ist ein bisschen langweilig. Aber ich glaube, du kannst dann eher auf einer kleineren Ebene überrascht werden, als auf dieser, ich sag mal, metatextuellen, was ist ein Dungeon überhaupt, Ebene.
Ich glaube, man kann das auch ein bisschen anders ausführen, indem man noch sagt, sorry Michael, dass man nicht nur sagt, hier was das entsprechende Item macht, sondern auch, was es plötzlich für ein Item ist. Natürlich wirst du irgendwelche Items finden, aber möglicherweise eben auch eins, womit du im Leben nicht gerechnet hast. Und da musst du natürlich dann auch wieder dir überlegen, wie kommt's. Wobei manche Spiele leben vielleicht auch davon, dass man es eben nicht erklärt. Aber auch das kann natürlich einen Reiz ausmachen, eben weil das auch dafür sorgt, dass man sich überlegt, wie kommt das? Mhm. Michael?
Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich ja behaupten würde, dass hier ein guter Dungeon von Anfang an erklärt, was geschehen wird.
Sollte er, ja.
Einerseits, dass der erstmal schon allein, wenn du ihn von außen betrachtest, was auch immer davon zu sehen ist, erstmal eine Idee hast, in was für eine Art Gebiet du dich begibst. Ne? Wenn du jetzt in einen Magierturm kommst, solltest du von Anfang an bereit sein, dass da irgendwelche magischen Fallen oder andere magische Elemente vorkommen. Wenn du in eine tiefe Höhle gehst, kannst du vielleicht erwarten, dass du so tief kommst, dass da irgendwann Magma ist oder was auch immer.
Ja.
Und was die Gegenstände in diesem Dungeon angeht, was du da findest, wenn das jetzt zum Beispiel ganz klassisch wie bei Zelda ist, dann solltest du da ja relativ zügig vor ein Problem gestellt werden, mit dem du nicht fertig wirst, nicht weißt, was du damit zu tun hast, und dann eben den Gegenstand findest, der dieses Problem behebt. Und das würde ich ja generell mal als gutes Dungeon-Design bezeichnen. Und insofern ist da eigentlich gar nicht so viel Raum für große Überraschung, finde ich.
Ja. Ich glaube, das ist jetzt vor allem Videospieldesign. Ich glaube, im Pen and Paper kannst du das auch anders ausführen. Da kannst du durchaus Sachen finden, aber nicht finden müssen.
Mhm. Ja, klar. Also ich meine, kannst du ja im Videospiel auch, da kannst du ja auch extra Sachen geben.
Ist aber, glaube ich, ungewöhnlicher. Also nicht das Standard-Item und das willst du unbedingt finden und das brauchst du, um rauszukommen sozusagen, sondern klar, das gibt's auch klassisch im Pen and Paper, aber wenn ich so an meine Runden denke und wie ich Spiel leite, dann versuche ich immer, mehrere Möglichkeiten zu geben. Denn es ist extrem frustrierend, wenn es nur eine gibt. Denn das ist halt reines, also als würdest du einen Zug fahren.
Natürlich, aber so oder so willst du ja irgendwas haben, was dir beim Bewältigen des Dungeons hilft.
Das ist ein guter Punkt. Helfen. Nicht sozusagen Deus Ex Machina sein.
Nee, klar, aber irgendwas, was es dir ermöglicht, diesen Dungeon zu beenden. Mhm. Ne? Und insofern muss das ja schon irgendwie ein bisschen mit den Problemen, die dir im Dungeon begegnen, zu tun haben.
Ja, aber ich finde, nur so als blödes Beispiel, klar kannst du das tolle Schwert drin finden und das hilft dir extrem in diesem Dungeon, was voller Fischmenschen ist und das Schwert ist hervorragend gegen Fischmenschen.
Das ist halt langweilig.
Ich weiß, nehme Froschmenschen. Aber die kannst du theoretisch auch auf andere Weise ohne tolles Schwert niedermachen. Auch das ist eine Möglichkeit.
Ja.
Oder du kannst den Ausgang auch auf andere Weise finden, als mit der magischen Lupe, die durch die Wand guckt.
Ja. Ja. Sollte. Also wäre halt gut, aber ich finde es auch legitim, dass du als Spielleiter dann sagst, hey, ich packe in meinen Dungeon drei Gegenstände, die es mir ermöglichen, da irgendwie gut durchzukommen. Und da verlässt du dich halt darauf, dass sie einen davon finden, wenigstens.
Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, es ist auch durchaus möglich, dass man beide Varianten kombiniert. Dass man es einmal so macht, einmal so. Und dass man in einem dann wirklich darauf achtet, hier, ihr müsst das finden, sonst habt ihr keine Chance. Und dann muss es aber auch durchaus möglich sein und nicht allzu schwierig. Denn sonst wird es frustrierend.
Ja, ist halt auch die Frage, ist dieser Gegenstand relevant für das ganze Spiel?
Mhm.
Oder hilft es dir nur, diesen Abschnitt zu bewältigen? Ja. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Wirst du das auf ewig benutzen müssen, das Ding, was auch immer du findest, sei es bei Zelda der Hammer, den du ständig brauchst. Ne? Und wenn du sowas hast, dann musst du natürlich auch drauf pochen, dass die Spieler das finden. Dann kannst du es aber auch wie bei Zelda einfach auf den Weg packen.
Ja.
Ne? Da steht dann meinetwegen irgendwo die große Schatzkiste, die niemand übersehen kann. Wir müssen aber den Schlüssel dafür finden.
Ja, genau.
Ne? Und wenn sie dann nicht versuchen, den Schlüssel zu finden, sind sie halt dumm.
Entschuldigung. Richtig. Und haben möglicherweise dann Pech.
Ja. Ne? Da kannst du es dann auch ruhig so machen, dass dieser Gegenstand zwingend notwendig ist, das Spiel zu beenden oder das Abenteuer zu beenden. Und dann hängen sie da halt auf ewig drin, wenn sie nicht mal versuchen, diese große, geile Schatztour aufzumachen.
Ja, wobei ich da jetzt noch einen Gedanken habe. Es gibt theoretisch, je nach Dungeon, die Möglichkeit, zurückzukommen. Wenn ich so an manche Zeldas denke, ist es sogar vorgesehen. dass man nochmal reinschaut sozusagen. Mhm. Mhm. Das finde ich eigentlich ein ganz nettes Konzept. Gar nicht so sehr, also man muss es nicht immer machen, aber manchmal kann es ganz spannend sein, dass man irgendwie nochmal hingeführt wird oder eben freiwillig hingeht, weil man irgendwas nicht öffnen konnte oder irgendwie zu blöde war. Und dass man im Nachhinein nochmal die Möglichkeit hat.
Metroidvania.
Ja.
Nee, Search Action heißt das, Entschuldigung.
Ja, der Begriff hat sich nicht etabliert. Es sind immer noch Metroidvania,
Wir arbeiten ja noch dran, ja, das zu etablieren. Search Action heißt es. Search Action. Suchen, Aktion.
Also in Metroidvanias würde ich ja auch eher, also klar, natürlich, da gibt es normalerweise einzelne Dungeons, aber einzelne Gebiete so rum. Aber da würde ich auch eher sagen, dass die ganze Welt als Dungeon zu verstehen ist.
Nee, aber da ist ja dieses Konzept, dass du später Gegenstände findest, die es dir ermöglicht, in früheren Gebieten deinen Fortschritt zu machen. Das ist ja da das Kernelement.
Richtig, ja.
Und das kannst du ja auch so wunderbar in irgendwie dein generisches Rollenspiel implementieren. Oder dass du dann zum Beispiel in älteren Dungeons, in denen du schon warst, dann eben noch irgendwie Bonus finden kannst oder irgendwas.
Ja.
Ne? So, wenn du dich dran erinnerst, dass da irgendwie, keine Ahnung, du findest die Bombe oder erinnerst dich, da war so eine poröse Wand damals im Dungeon, da gehe ich doch nochmal hin. Aber dieses ganze Konzept hängt auch ein bisschen davon ab, wie groß deine Welt ist.
Und wie groß der Dungeon.
Wenn deine Welt saugroß ist, genau, wenn nicht deine Welt und deine Dungeon sau groß sind und du ewig brauchst für die Reise, dann mach es nicht.
Zumindest im Videospiel. Im Pen & Paper kannst du halt relativ schnell abhandeln. Dann sagst du, ich gehe halt zurück. Und dann sagt der Spielleiter, gut, du bist eine Woche unterwegs.
Ja, klar, kannst du machen.
Aber in der großen Videospielwelt würde ich es auch nicht als sinnstiftend erachten. Aber ich finde es tatsächlich auch ganz nett, wenn man durch die Handlung irgendwie nochmal zurückgebracht wird. Mhm. Gar nicht nur, weil es da einen tollen Bonus gibt, den man bisher noch nicht erreichen konnte, sondern weil es die Handlung hergibt. Finde ich nicht schlecht. Mhm.
Natürlich, also das kannst du ja immer, also dann kannst du ja auch so Sachen machen, wie wir in irgendeiner anderen Folge schon mal angesprochen haben, dass sich da in dem Ort irgendwas noch verändert hat. Mhm.
Genau.
Na, so, kannst du ja da wunderbar einbauen.
Genau, die Spinnen sind vertrieben und die Natur.
Jetzt sind stattdessen die Todeswölfe da.
Nein, Lachse.
Todeslachse, sorry.
Ja, die fliegen durch den
Kanal. Jetzt sind die Landaale da, die so Beine haben.
Ja, boah, hör mir bloß auf, diese ollen künstlichen Intelligenzen, die nicht raffen, dass Aale keine Beine haben. Aber voll Idioten.
Ich meinte aber eher so jetzt so Aale mit so zwei Hinterbeinen einfach nur. Ohne Arme oder Vorderbeine oder so, aber so ein Aal, der einfach nur so hinten zwei Beine hat.
Läuft er denn aufrecht?
Das sieht aber dann noch mehr nach Penis auf.
Der läuft so, wie er das gerade in dem Moment muss.
So ein bisschen, der wabbelt so oben rum.
Ja, genau. Hat so ein bisschen was von der ersten Form des Anno-Godzillas.
Genau. Der ist niedlich.
Naja.
Ja. Ich finde den toll.
Damit in Verbindung mit diesem Zurückkommen steht auch so ein bisschen die Möglichkeit der Vorbereitung. Mhm. Ich finde, das sind zwei Arten, wie man Dungeons auffassen kann. Oder bauen kann vielmehr. Ob man jetzt davon ausgeht, dass die Figuren sich vorbereiten können oder nicht. Und wenn ja, wie sie sich vorbereiten. Ich finde das tatsächlich ganz spannend, dass man die Möglichkeit gibt, sich vorher noch entsprechende Ausrüstung zuzulegen. Ob das jetzt ganz klischeehaft irgendwelche Fackeln sind oder der Heiltrank oder ich weiß nicht was. Oder eben was, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Ob das nun hilft oder nicht, ist natürlich eine andere Geschichte. Oder ob man die Figuren sozusagen reinschmeißt und dann sind sie drin und müssen da raus.
Mhm.
Sie laufen durch die Landschaft und plötzlich geht der Boden nach.
Ja, die haben halt keine Gelegenheit, sich darauf vorzubereiten. Ja, dass du denen das praktisch wissentlich wegnimmst, diese Gelegenheit.
Mhm. Und ich glaube, beides kann den Dungeon selbst, aber auch die Figuren und die Spieler sehr, sehr beeinflussen. Denn der Dungeon darf, wenn du die Helden dazu zwingst, durchzugehen und sich nicht vorzubereiten, darf er nicht zu heftig sein, einfach weil sie die Vorbereitung nicht haben. Ja. Wenn sie die Vorbereitung aber haben, dann ist es für gewöhnlich möglich, dass sie auch einfach wieder rausgehen und sich nochmal vorbereiten und wieder reingehen.
Ja.
Was ich gar nicht schlecht finde, auch das sollte möglich sein.
Ja, ist dann halt die Frage, wie frustriert das ist, nochmal in den Dungeon rein, also raus und wieder reinzugehen und wieder an den Punkt zu kommen, wo du warst.
Klar.
Na, also, wie du gerade schon bei der Reise im Pen & Paper sagtest, kannst du selber sagen, aber wir gehen da wieder hin, wo wir aufgehört haben.
Richtig.
So.
Und du musst natürlich. Du kannst
als Spielleiter vielleicht nur sagen, oh, da sind nochmal zwei, drei Gegner nachgekommen, die müsst du jetzt erst noch bekämpfen.
Genau, oder du hast dich schon durch einen halben Magierturm geprügelt. Und gehst wieder raus, um dich vorzubereiten, aber währenddessen ist der Magier wahrscheinlich ausgeflogen. Und dann stehst du auch schön blöd da. Also du kannst die Spieler auch indirekt dazu zwingen, es jetzt aber durchzuziehen.
Ja.
Dann bist du aber eben wieder beim Thema dieser innerweltlichen Logik.
Mhm.
Die ich ja immer sehr vertrete, andere nur bedingt.
Ja. Gut, haben wir noch irgendwelche aufregenden Dinge?
Ich glaube, damit hatte ich jetzt das Letzte gesagt, was mir noch eingefallen ist.
Oder habt ihr einen Lieblingsdungeon oder einen Hass-Dungeon, vielleicht so zum Abschluss?
Ich könnte anführen, wahrscheinlich trifft es auch zu, der Wassertempel in Ocarina of Time war eine Katastrophe.
Den finde ich gar nicht so schlecht.
Die ständige Schuhe wechseln.
Ja, das ist das Nervigste, stimmt. Das ist das Beste an dem Remake. Dass du das da über das Touchpad machen kannst unten und nicht ins Inventar musst.
Oh, und zweimal einfach durchklicken, bis du dann im richtigen Menü bist.
Ja. Richtig, und das Menü in dem Spiel funktioniert ja so komisch, dass das irgendwie erst noch laden musst, wenn du es öffnest, weil aus ganz komischen technischen Gründen, wenn ihr mich dran erinnert, habe ich das in der nächsten Folge parat, warum das so ist. Das ist sehr komisch. Aber das ist auf jeden Fall eine Katastrophe, das stimmt. Der Rest am Dungeon finde ich ganz gut, aber wie gesagt, das Remake auf dem 3DS behebt das sehr schön. Eine Taste drücken und dann kann man seine Schuhe aus- und anziehen.
Das ist gut, ja.
Ja, generell ist das für mich sehr gut. So ein Lieblingsdungeon weiß ich nicht, was ich immer so als komplettes Dungeon-Spiel so in fast schon so ein bisschen in die Richtung Diablo ganz interessant finde, ist 1993er Spiel namens Pathways into Darkness.
Okay.
Ist so ein alter Shooter, auch mit sehr viel eckigen Korridoren. ich weiß nicht, ob man den heutzutage noch irgendwo kriegt, aber der ist auf jeden Fall sehr interessant und besteht halt aus einer großen Pyramide und da geht man halt rein und findet Dinge.
Und du selbst?
Okay.
Irgendein Hass oder Lieblingsdungeon?
Ich überlege halt selber gerade, natürlich kommt mir erstmal in den Sinn, alles, was mit Eis zu tun hat, in Eislevel sind scheiße.
Das stimmt, obwohl
das finde ich gar nicht so sehr.
Ich finde, ja, da kommen immer irgendwelche diese Rutschpuzzle und Rutschpuzzle sind halt scheiße.
Was ich hingegen ganz gut finde, zum Beispiel in Link to the Past, dieser Wasser. Dungeon, wo du halt den Wasserstand ändern musst.
Mhm, ja.
So Puzzle finde ich eigentlich immer ganz cool. Gab's auch in Tomb Raider.
Ja.
So Sachen, wo du halt einfach so Wasserstand ändern musst, damit du irgendwo reinschwimmen kannst oder eben irgendwo lang gehen kannst. Also, du kannst halt geile Rätsel mitbauen.
Ja.
Finde ich gut.
Aber ich glaube, wenn ich so das Wort Dungeon höre, das erste, an was ich an einem Videospiel denke, sind die Tiefen in Dark Souls. Das ist für mich das vom Aussehen her das Prototyp-Dungeon, auch wenn es aus dem Jahr 2011 ist. Aber so in der modernen 3D-Umgebung realisiert, daran denkt, das habe ich vor Augen, wenn ich das Wort Dungeon höre.
Ja.
Was wir heute noch gar nicht hatten, ist eine Anekdote, glaube ich, ne? Mir ist gerade noch eine eingefallen, die so ein bisschen eigentlich noch ein anderes Thema eröffnet. Mal gucken, ob wir das noch kurz anschneiden können. Mhm. Ich habe mal unabsichtlich geschafft, als Spieler einen Dungeon nicht nur zu umgehen, sondern ganz zu vernichten. Das war auch gar nicht geplant. Ich wusste das schlicht nicht. Aber im Grunde hatte ich das war DSA und ich habe eine Magierin gespielt. Und die konnten diesen Zauber eigentlich so gut wie gar nicht und war aber total in Panik. Und als eigentlich war die komplett auf was anderes ausgelegt, aber war aufgrund des Regelwerks gezwungen, zumindest minimal einen gewissen Feuerzauber zu können. Das ging um so ein Spinnenversteck und da war jemand entführt worden. Sie hatte halt den Nachteil, dass sie arachnophob war und ist so in Panik geraten, dass sie dann auf die nächste Spinne diesen Feuerzauber abgeschossen hat und natürlich verfehlt hat. Und daraufhin ist dann dieses ganze Spinnenversteck abgebrannt. Und die arme entführte Person gleich mit.
Ja, aber also das Problem war halt gelöst. Ne?
Das Problem war gelöst, aber eben im negativen Sinne. Wie gesagt, ja. Die entführte Person war leider nicht mehr. Und aber so kann es gehen. Und ich fand es sehr stark, dass es so hingenommen wurde vom Spielleiter, denn es war garantiert viel Mühe, das auszuarbeiten. Auf der anderen Seite fände ich es dann auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagen würde, du hast was anderes getroffen oder wie auch immer,
ja.
Sodass nicht viel passiert ist. Aber ja, das fand ich sehr, sehr stark.
Das ist cool, ja. Also das funktioniert dann halt auch nur, wenn das irgendwie trotzdem noch reinpasst in deine Geschichte. Ansonsten könnte der Spielleiter einfach sagen, wie du sagst, ja, so, nee.
Richtig.
Mal, das machst du jetzt nicht.
Richtig.
Ja, ja.
Was ich in Ordnung finde.
Ja,
ja, find ich aber schön. Wie gesagt, es war ja, richtig gut und war irgendwie lustig, weil es, also niemand hat irgendwie damit gerechnet, vor allem der Spielleiter nicht. Mhm. Und ich selber ja auch nicht.
Ja.
Und es hat eben, die Möglichkeit kann eben bestehen, dass man den Dungeon umgeht oder eben sogar letztendlich zerstört.
Ja, ich meine, da ist dann die Frage, wie man mit umgeht, halt vor allem inwiefern es das den Rest des Abenteuers sabotiert.
Genau.
Genau. Wenn du jetzt nichts absolut Essentielles verpasst, ja, warum nicht? Ne?
Ja.
Ein bisschen wie die Geschichte mit dem Bosskampf, den wir erledigt haben, weil der Boss zerquetscht wurde.
Ja, genau. Genau. Also irgendwie manchmal scheine ich sowas anzuziehen, solche blöden Aktionen, ich weiß auch nicht. Aber gut, das macht einfach die vielen Jahre, die ich gespielt habe. Es ereignet sich einfach viel. Wahrscheinlich ist das nicht außergewöhnlich häufig.
Ja, ist doch schön. Also ich finde sowas gut und dass halt sowas, wo du beim Pen and Paper halt so Kram machen kannst, was halt im Videospiel so gar nicht funktioniert.
Richtig. Ja. Sehr schön.
Ja, aber ich glaube, wir haben's, oder?
Ich denke auch. Eine gut. Nette kurze Folge über Dungeons. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt sie uns endlich mal in die Kommentare. Wenn ihr andere Themen habt, schreibt sie uns in die Kommentare. Und wenn ihr was ganz anderes seht,
oder
ebenfalls.
Auf X oder auf Blue Sky oder in unserem Discord-Server, auf den ihr gerne kommen könnt. Das hält euch niemand davon ab. Ihr müsst da keine Patreon-Tribute zahlen. Ihr könnt einfach auf unseren Server kommen und mit uns quatschen.
Genau, ja. Ihr könnt auch Briefe schicken oder E-Mails.
Wir sind nicht so elitär.
Postkarten.
Ja, Briefe bitte an Michael.
Ja.
Oder Norman kriegt die Briefe und Postkarten.
Das ist auch gerne. Ja. Also wenn ihr einen Brief schicken wollt, dann werde ich euch auch meine Adresse verraten. Und dann wird es live.
Sehr gut.
Nee, live wahrscheinlich nicht, aber zumindest aufgenommen im Podcast veröffentlicht.
Ja.
Verlesen, wenn ihr das wünscht. Gut, das nächste Mal gibt es ein weiteres spannendes Thema in unserer Reihe.
Wie immer.
Ja, wir hatten immer noch den Steinbruch, ne?
Richtig.
Der kommt doch nie.
Aber er würde einen hervorragenden Dungeon bieten.
Das auf jeden auf Fall. Jeden ich hab da was, falls wir über Steinbrüche reden.
Du kommst mit deinen Dungeons. Ja, ja, ja.
Ja.
Gut, macht es gut. Bis
gut, dann.
Ja.
Tschüss.
Ja, tschüss.